Wer redet, ist nicht tot.
Eine weitere Ausgabe der Fotografie mit Chris Marquardt.
Hallo, hallo Chris.
Jetzt haben wir uns vor der Sendung so sehr verquatscht, dass mein perfider Plan überhaupt nicht aufgegangen ist.
Du hattest einen perfiden Plan? Ja?
Ich habe einen perfiden Plan und ich habe ihn in die Tat umgesetzt. Ich habe eigentlich 10 Minuten, bevor wir diese Sendung anfangen, die letzte Sendung veröffentlicht, wie letztes Mal.
Es ist also dieser Zeitversatz, das heißt, wir können eigentlich über aktuelle Sachen überhaupt nicht reden, oder?
Doch, wir können das machen. Ich wollte das jetzt langsam vorziehen, also langsam nach vorn, nach hinten wandern lassen, sodass wir dann irgendwann auch wieder in so eine Aktualität reinkommen. Ich habe einfach zu viel auf Halde liegen. Durch Covid bin ich nicht dazu gekommen, auch nur kleinste Schnittvorgänge zeitnah auszuführen. Ich habe zum Beispiel noch eine komplette Folge hier liegen über die Himmelsscheibe von Nebra. Komm, 1,5 Stunden Referat über die Himmelsscheibe von Nebra. Ich komme nicht dazu.
Du, aber ist nicht schlimm, weil ich habe eh nichts Aktuelles. Wegen Covid. Ist gerade eh alles irgendwie.
Tja, ich habe auch nicht. Was habe ich?
Wirklich, wirklich nicht. Also ich komme ganz wenig zum Fotografieren. Ich mache so diverse Dinge hier, unter anderem Fotografieren für die Marquardt International Pinhole, die ich hoffentlich bald jetzt endlich mal in den Verkauf geben kann. Ich habe diese Lochkamera doch mal gemacht. Habe ich das schon erzählt? Ja. Und da sind jetzt neue davon.
Hast du die mal? Hast du das mal erzählt?
Ich war mal Kameraproduzent.
Das eine war ja so eine.
Gemeinsam mit einem Schreiner. Habe ich nicht erzählt? Okay, dann erzähle ich das jetzt. Dann ist das jetzt der Werbeblock, wobei.
Oder? Kann auch sein, dass du das schon erzählt hast und ich habe es vergessen, aber erzähl es ruhig nochmal.
Ja, internationalpinhole.com ist eine Lochkamera für Großformat. Für 4x5 Zoll Großformat. Die ist so konzipiert, dass hinten dran Großformat-Rückteile passen. Das ist, wer sich damit auskennt, das sind quasi standardisierte Rückteile für Filmkassetten, für Mittelformat. Es gibt sogar irgendwo ein digitales Rückteil dafür. Das sind entsprechend
hast du das schon mal
möglicherweise. Erzählt? Das ist doch schon her.
Egal.
2014 habe ich davon 10 Stück verkauft. Die habe ich gemeinsam mit einem Schreiner gemacht, der da ganz tolle Hölzer verbaut hat und gemeinsam mit einem unglaublich guten Feinmechaniker, der hat die Metallteile dafür gedreht und eloxiert und so weiter, Laser beschriftet, mit einer Sattlerin, die hat für das Befestigungssystem so Gummis mit Lederspitzen gemacht. Auf der Seite sieht man so ein bisschen die Timeline der Entwicklung. Und was wir damals gemacht haben, damit sich's überhaupt irgendwie lohnt, ist, wir haben von diesen Metallteilen, was das mit Abstand teuerste an der Kamera ist,
Moment, was sind denn die Metallteile über? Ah, die Linsen.
Pinhole-Halter vorne, dann an der Seite, also Halteknöpfe, das siehst du dann zwischendurch auf den Bildern irgendwo.
Diese mattierten Knöpfe sind das da unten.
Und unten auf der Unterseite ist noch ein Stativgewinde, was auch custom ist.
Okay.
Und das ist einfach, das war so schweineteuer, da war es quasi egal, ob man nochmal irgendwie mehr macht oder nicht. Aber er sagt, okay, dann investiere ich nochmal irgendwie ein bisschen extra.
Ach so, das Material war so billig, aber die Arbeit.
Ja, so Metallteile anfertigen lassen in so kleinen Serien ist einfach unerschwinglich. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mach jetzt nochmal ein paar mehr, weil wenn du eh dran bist, dann ist das nicht mehr so viel teurer. Und und daraus sind jetzt mit Hilfe meines Freundes, des Schreiners Jürgen, sind jetzt so quasi während Covid, weil er noch diese Teile rumliegen hatte, hat der dann gemeint, ja, ich habe jetzt gerade ein bisschen Zeit, weil gerade irgendwie alles nicht so läuft wegen Covid. Und dann hat er jetzt mal noch 50 Kameras fertig gemacht.
50?
Mit unterschiedlichen Hölzern, nicht alle 50 unterschiedlich, aber das sind natürlich alle Einzelstücke handgemacht. Und ich bin jetzt gerade dabei, das so vorzubereiten, dass die dann auf den Markt können.
Was wären die Kosten?
Ja, kann ich sagen. So eine Kamera, also die Originalserie, die 10 Stück, die waren erstmal so Heidi. Also ich musste die Kohle wieder reinkriegen für die Anschaffung. Da so ein Stück hat 1.000 Euro gekostet.
Ja, Autsch!
Da reden wir tatsächlich von,
Also nichts, wo ich jetzt sagen könnte, oh, da kommt
schon rein. Nee, ich weiß nicht.
Obwohl ich sie nicht brauche und damit wenig anzufangen weiß.
Aber am Ende nach den 10 Stück war quasi ungefähr so die Investition wieder drin, also bei null. So teuer war das. Und jetzt, machen wir sie günstiger. Also die kommen jetzt für 600 Euro das Stück plus noch ein bisschen, also Kamera inklusive Pinhole, inklusive der Verpackung. Und dann kann man sich noch extra so Filmhalter und so Sachen dazu kaufen. So ein Halteriemen ist damit auch noch dabei. Ja, das ist gerade cool. So eines meiner Fotoprojekte, und da mache ich jetzt Produktfotografie dafür. Das heißt, 50 Kameras, sind glaube ich sogar drei mehr oder so, alle identisch fotografieren mit identischem Licht, identischem Weißabgleich von mehreren Positionen, das hinterher zusammen zu sortieren, dann nochmal rausfinden, wie die Hölzer denn heißen. Weil das ist auf Englisch das Ganze. Und die Hölzer habe ich aber nur auf Deutsch. Geflammte so und so Ahorn und so. Das sind halt Namen, da bin ich jetzt gerade dabei, die Community anzuzapfen, die englischsprachige, damit die Holzwissenden mir so ein bisschen helfen, die auch ordentlich zu benamsen. Ja. Tja, das ist mein Fotoprojekt.
Ja, immerhin, siehst du. Immerhin, ich mache gar nichts. Also ich mache halt Podcasts weiter und ich mache halt einfach weiter, was ich mache und versuche aber trotzdem ein bisschen kürzer zu treten. Mein Feed sieht gerade nicht so aus, weil ich irgendwie gerade jeden Tag eine Sendung rausgekloppt habe. Aber das ist halt echt, dass ich zwischendurch, es war dann immer so, dass ich eine Sendung aufnehmen konnte, eine Stunde, anderthalb oder so, dann hat mein Gehirn auch super funktioniert und danach war ich aber so platt, dass ich überhaupt nichts anderes mehr machen konnte. Und dann stapelten sich hier so die einzelnen Sendungen, so Fotografie, Vrindheit und was weiß ich.
Naja, wie es halt also so ist. Mangels der Themen, der eigenen Fotothemen, habe ich jetzt einfach mal Fremde mitgebracht. Ja, ich möchte heute wieder eine kleine Sendung machen über das, über die computational Sachen in der Fotografie. Also die wo mehr Rechnerei mit drin ist. Und da habe ich dir mal
Mehr Rechnerei-Fotografie,
das ist ein super Titel. Ich werfe dir gerade mal drei YouTube-Links in die Shownotes. Und zwar sind die alle drei zu Videos von Two Minute Papers. Das ist ein Wissenschaftler, der so im visuellen Bereich Bilderkennung und so weiter unterwegs ist. Und der hat immer sehr spannende Themen darüber, was so im Fotobereich, eben in diesem Computational-Bereich abgeht. Und stellt da immer so aktuelle wissenschaftliche Papers vor und was da gerade in der Forschung abgeht im Prinzip. Und eines der Dinge, die er kürzlich vorgestellt hat, waren, okay, ich muss mal gucken, wie die heißen, Neural Radiance Fields. Das sagt jetzt erstmal gar nichts.
Nervies.
Genau. hast du schon mal von Fotogrammetrie gehört? Also, da machst du Fotos von einer Sache aus mehreren Winkeln und dann gibt es Software, die quasi ausrechnet über die verschiedenen Fotos, wie das Ding dreidimensional aussehen muss. Das kann man heute machen,
das ist
aber sehr, sehr aufwendig und da muss man wirklich gut sein. Und dieses Neural Radiance Fields sind irgendwelche Algorithmen dahinter, die das jetzt besser machen. In diesem Fall werden hier sogenannte Nerfies vorgeschlagen. Wenn du mal so ein bisschen vorspulst in dem Video, so auf 1,44 ungefähr, da sieht man da so einen Typen, der einfach mal so ein Smartphone vor sich bewegt mit Blick auf sein Gesicht. Und hinterher hat er dann ein dreidimensionales Bild von sich selber mit kompletter Tiefeninformation in einer sagenhaft guten Qualität. Also das ist quasi ein dreidimensionales Selfie.
Typ mit einem Buch in der Hand und macht einfach ein Selfie.
Genau, und dann siehst du aber danach dann diese Tiefenmap, diese Depth-Map, wo dann die dreidimensionale Information drin verbaut ist. Und dann siehst du ihn selber dreidimensional auf der linken Seite. Das ist auch kein Video mehr, sondern das ist das Foto dreidimensional.
Das ist das Foto?
Wenn du ein bisschen weiter vorgehst, da sind dann auch...
Kann ich das mit meinem Telefon auch machen?
Das ist, glaube ich, immer noch so in der Forschungsgeschichte, aber es ist halt an dem Punkt, wo du tatsächlich extrem detaillierte Dinge auch dann abbilden kannst, was vorher in der Fotogrammetrie eher schwierig war. Wir reden hier von einzelnen Haaren und so weiter. Und das ist ziemlich abgefahren.
Ich bin sehr beeindruckt.
Und das heißt, du brauchst dazu einfach einen Sack voll Bilder aus verschiedenen Winkeln und gut ist. Und dann hast du plötzlich ein 3D davon. Brauchst nicht mal LiDAR dafür, ne? Das geht auch so, ne?
Ich glaube, ich verlange nicht mehr so beeindruckt von irgendwas, was du hier angeschleppt hast. Ich will das sofort
haben. Ja, das wird auch in absehbarer Zeit irgendwo in
iPhone 13.
Kommt das. Scheiße. Naja gut, iPhone 12, die größeren Dinger davon haben ja dieses LiDAR eingebaut, was das quasi die Tiefe anders erfasst. Das wirft dann Laserstrahlen raus, die dann, also unsichtbare.
Mein Telefon wirft Laserstrahlen raus?
Ja, das wirft sowieso.
Ich habe ein Laser.
Dein Face-ID, das schießt ein Laser in dein Gesicht. Wusstest du das nicht? Das macht ein Punktmuster auf dein Gesicht und guckt dann Time of Flight, also guckt dann, wie lange das Licht braucht, bis es wieder zurückkommt und weiß daher, wie weit die Punkte weg sind.
Jo. Krass.
Das kannst du sehen, wenn du mal mit so einer schlechten Videokamera dich selber filmst, die sieht dann dieses Infrarotlicht, was da verwendet wird. Und dann siehst du plötzlich so ein Blitz
in deinem Gesicht. Okay, aber echte Laserstrahlen
hätte ich nicht. Ja, es gibt ja Laserstrahlen, die nicht so stark sind, die dir nicht gleich die Augen wegbrennen. Gut.
Ja, aber das ist doch uncool.
Das ist auf jeden Fall das eine Ding. Wir haben auch, ich mache ja noch so einen anderen Podcast, The Future of Photography. Da haben wir auch drüber geredet, über das Ding in der 143. Die linke ich dir auch nochmal rüber. Für alle, die des Englischen mächtig sind und Bock drauf haben, das nochmal von vier Nerds zu hören. Ja, nächstes Ding. Himmel ersetzen. Das kennen wir mittlerweile. Da gibt's.
Ja, das machen die ganzen Instagram-Influencer mit ihren Hintergründen und dann sieht's immer so völlig anders
aus. Genau, und das, gibt's dann zum Beispiel Luminar. Das ist eine Software, die dir quasi im Standbild den Himmel ersetzen kann. Und das ist ja alles schön und gut. Was die hier machen, auch in diesem Video darfst du mal so ein bisschen nach vorne gehen. So bis 1.10 ungefähr. Was die machen, die haben jetzt mittlerweile da Algorithmen gebaut, die in Video Himmel ersetzen. Was in erster Linie mal nicht ganz so schwer ist, glaube ich.
Das Raumschiff war aber vorher nicht da.
Pass auf, aber jetzt, was du jetzt noch schauen musst, ist dieser Übergang von dem einen zu dem anderen. Der blaue Himmel und dann dieser eher triste graue Himmel mit diesem Raumschiff drin. Ja. Weil die komplette Landschaft sich im Licht auch verändert. Das heißt, das, was da jetzt der neue Himmel macht, spiegelt sich jetzt im gesamten Bild wieder. Und das ist.
Weil das Raumschiff vor der Sonne
liegt. Ja, weil es halt, oder? Ein anderer Himmel ist, weil der Himmel halt überdeckt ist und grau ist.
Ach so, jetzt kapiere ich's. Jetzt kapiere ich's. Grauer Himmel macht natürlich auch das Gras
zum weniger Beispiel. Grün. Und das geht so weit, und da bin ich wirklich vom Stuhl gefallen. Da haben sie dann hier bei Minute 2 ungefähr, ist dann das Beispiel, wo er sagt, okay, jetzt gucken wir mal, ob das dynamisch geht, und hat da einfach mal so einen Gewitterhimmel drüber gelegt, und wie der sich dann in der Straße da widerspiegelt, ist halt, also stell dir vor, du bist jemand, der Filme macht. Ja. Und stell dir vor, du brauchst da nicht mehr ein teures Visual Effects Team, sondern du hast halt Algorithmen, die solche Sachen für dich mal eben schnell machen können.
Krass.
Völlig abgefahren.
Da geht eine ganze Branche hops dran.
Das geht noch weiter. Wenn du da noch ein bisschen weiter guckst, dann siehst du diese Transformation von Sonne nach Regen, von wolkigem Himmel zu blauem Himmel und. Da transformieren die sogar Winter nach Sommer und umgekehrt. Es ist abgefahren.
Und das fängt gerade erst an. Das
geht jetzt los und ich denke, bis in 1-2 Jahren haben wir da wirklich Tools, wo du das auf Knopfdruck tun kannst.
Haben wir das als App?
Ja.
Auf dem schnellen iPhone hast du dann, oder auf dem schnellen Samsung.
Garantiert.
So. Krass. Also das.
Und du kennst dich auch mit so Produktionen.
Ich
mir so
überlege, ich habe jetzt nicht irgendwie bei den großen Hollywood-Produktionen gearbeitet, sondern immer nur irgendwie im Wesentlichen fast ausschließlich 80% Fernsehserien.
Ja, und aber so auch da willst du irgendwie.
In den 1990er. Wir haben damals noch Tests gemacht, ob die 200.000 Euro Ikigami Videokameras auch nur halbwegs an 16 mm Film ranreichen. Ja. Und heute renne ich mit dem iPhone rum und mache bessere Aufnahmen. Und da gab's irgendwie weltweit 2-3 Firmen, so Industrial Light and Magic oder was auch immer, die sowas machen konnten. Und heute machst du so.
Und wenn du jetzt nochmal zurückgehst auf diese.
Ich bin ja selten so richtig sprachlos, aber das.
Wenn du jetzt noch weiter gehst, und jetzt mal das von davor, dieses Neural Radiance Fields, diese tiefen Informationen aus mehreren Bildern, da noch mit reinnimmst. Wenn du in dem Moment, wo du die tiefen Informationen hast, kannst du ja auch sagen, ich will den Hintergrund ersetzen. ohne dass du da irgendwie einen Greenscreen dahinter packen musst. Ja, kannst du sagen, der Parkplatz da hinten ist hässlich, da machen wir jetzt einen Berg hin oder so.
Genau, du weißt ja, wo das Auto aufhört. Ja.
Tja.
Das ist dann noch nicht mal mehr freistellen. Da brauchst du ein neues Wort für.
Ja, da wird's neues Vokabular geben und da wird's Leute geben, die mit dieser Technik einfach aufwachsen und gar nicht wissen, wie gut sie es haben.
Ja. Ja, aber was machen all die Leute, die bei Industrial Light and Magic sitzen?
Neue Tools lernen. Wahrscheinlich.
Ja. Krass.
Aber das wird wahrscheinlich in den nächsten, ich sag mal so, 3, 4, 5 Jahren wird das relativ schnell gehen.
Tja. Gerade für Fernsehproduktion, wo du dann auch schnell produzieren willst und auch so ein bisschen, ja, wo du vielleicht auch ein bisschen weniger Geld ausgibst und wo es dir sowieso nicht so sehr darauf ankommt. Das Problem sind ja immer Kinoproduktionen, da siehst du ja so Fehler sofort.
Ja, ja.
Aber selbst hier auf meinem 80 Zentimeter, ich weiß gar nicht, ist das 4K, wahrscheinlich nicht, egal, auf meinem 80 Zentimeter Fernseher, da ist es dann halt auch ein bisschen egal, ob der Himmel jetzt 100% stimmt oder nur 95%, denke ich mal. Weißt, ich rede jetzt von solchen Produktionen wie, keine Ahnung, Der Bulle von Tölz, Tatort, also sowas, wo es halt egal eigentlich ist.
Krass. Ja, und wenn du jetzt diese Algorithmen nimmst, die wahrscheinlich an den Kanten immer noch ein bisschen fusselig sind und du gehst jetzt her und extrapolierst das mal bei dem aktuellen Wachstumstrend mal ein paar Jahre nach vorne, dann ist
Ja. Da kannst du, das ist einfach was das für, ich gucke jetzt aus meiner Perspektive als erster Aufnahmeleiter da drauf, du sparst dir weite Teile der Drehortsuche, du sparst dir weite Teile der Sondernutzung von öffentlichem Raum und sowas. Das ist irre. Das ist total irre.
Ich leg noch eins.
Da kriegst du so eine kleine Serie, wie zum Beispiel, ja, ne, wo ich ja auch mal war, die Lindenstraße. Kannst du irgendwie von den zwei Riesenstudios, die wir hatten, kannst du die Hälfte abbauen?
Irre. Jetzt lege ich noch eins drauf. Jetzt stell dir vor, du hast da irgendwie eine Szene und die ist ganz wichtig und so und da muss das Timing stimmen und dann latscht dir da irgendwie.
Dann latscht dir da
ein Statist hinten durch und der ist irgendwie 3 Sekunden zu früh. Den kannst du dann mit einem neuen Algorithmus auch einfach umtimen. In einer bestehenden Szene.
Wie, Moment,
der
Typ läuft dann später dadurch.
Was die hier machen, du siehst in dem Video 3 Kids, die ins Wasser springen. Und die springen alle nicht zur gleichen Zeit ins Wasser. Und dann siehst du ein bisschen später, gehst du mal nach vorne zu 35 Sekunden. Und dann siehst du das gleiche Video nochmal und alle springen gleichzeitig ins Wasser.
Okay, jetzt bin ich gespannt. Es läuft gerade? Ja, es läuft gerade. So.
Genau, das ist die Reaktion, die ich erwartet habe. Was macht das Ding?
Wie machen die das?
Geh mal weiter vor, da hast noch ein paar Beispiele. Das nächste Beispiel, so bei einer Minute ungefähr, sind so Kids auf verschiedenen Trampolinen in so einer Trampolinhalle.
Hüpfburg.
Genau. Ja. Und die hüpfen halt alle irgendwie, wie sie gerade wollen. Dann gehst du mal ein bisschen vor, dann latscht hinten noch so einer mit dem gelben Hemdchen durch das Bild. Und die haben dann jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5 Kids und den Typ, der da durchlatscht. Und dann haben sie halt gesagt, okay, jetzt machen wir mal, dass die alle gleichzeitig hüpfen und dass der Typ da im Gelben nicht mehr drin ist.
Ah, Layer Decomposition.
Also was macht das Ding? Es zerlegt tatsächlich dieses Video in seine Einzelteile. Also Hintergrund und Personen, die sich bewegen. Und was bei Personen wichtig ist, das siehst du ungefähr beim Drittel von diesem Video, ist natürlich, dass eine Person einen Schatten wirft, der da
Reflexion
in der Scheibe, berücksichtigt werden
muss. Kurz für die, die es nicht gucken können gerade. Zwei Frauen begegnen sich in so einem Büroflur und eine Wand ist aus Glas und man sieht halt die Schatten, also beziehungsweise die Spiegelung dieser Frauen in den Scheiben. Sag nicht, der nimmt das mit.
Und das System ist dann in der Lage, das siehst du dann so ab 2 Minuten 30 ungefähr, ist dann in der Lage, das so zu zerlegen, dass dann nur noch eine Person durchgeht und die andere weg ist. Wahlweise. Und ja, da siehst du noch so das ein oder andere kleine Artefakt, Wahnsinn. Aber das ist ja nur eine Frage der Zeit.
Ja, mein Gott! Eben.
Das heißt, das komplette Bild wird quasi zerlegt und dann können einzelne Teile dieses Bildes wieder mit neuem Timing versehen werden oder entfernt werden.
Was auch das für
ja, absoluter Wahnsinn.
Du kannst Humphrey Bogart auf der Suche nach dem Heiligen Gral.
Ja, natürlich. Weißt du?
So, das ist irre.
Ja.
Wo kommt das plötzlich?
Ich ja, das kommt alles aus dieser, das sind schon Entwicklungen, die seit, ich sag mal so, mir sichtbar sind seit mindestens 5 Jahren. So ja. Immer ein bisschen besser werdend hier und da. Und in den letzten 5 Jahren sind da einfach drastische Fortschritte gemacht worden. Und gerade in den letzten 1-2 Jahren nimmt das an, gefühlt an Geschwindigkeit zu, was da immer mehr geht. Das ist Machine Learning. Das ist Machine Learning.
Wahnsinn. Das ist, ich verliere mich, ja, ich verliere mich auch gerade so vor allen Dingen in so Gedanken an die Frage und ich finde keine Antwort auf die Schnelle. Was denn noch alles? Weißt du?
Naja.
Vermutlich hat mein Vater das in meinem Alter auch gedacht. Ja,
ich meine, das kannst du.
Mein Vater war vor 30 Jahren in meinem Alter. Was war vor 30 Jahren? Na gut, da kam so das Internet und so. Aber
ja, Internet und Digitalisierung kam da.
Ja, aber das.
Und die hat halt viel geändert.
Nicht so frappant, also nicht so frappierend wie
ja, diese wobei, Videos wobei jetzt gerade. Ich sehe das, ich verfolge diese Entwicklung ja schon ständig und es ist schon ein bisschen ein Kontinuum. Du bist halt jetzt mehr geplättet, weil du halt da keinen Blick drauf hattest jetzt die letzten Jahre. Ja, okay. Ja und das kannst du natürlich weiter extrapolieren. Jetzt stell dir halt mal vor, als Produktionswerkzeuge hast du plötzlich nicht mehr, also bleiben wir mal bei Produktion von Serien. Da hast du dann so neue Tools, wo du dann quasi sogenannte virtuelle Produktion machen kannst. Auch das kommt jetzt langsam, dass Environments, Umgebungen nachgebaut werden in so Gaming Engines, so Unreal Engine zum Beispiel. Und die sind ja mittlerweile fotorealistisch und gut. Und dann wird so Mandalorian zum Beispiel, wird viel davon wird auf einer virtuellen Bühne gedreht. Das heißt, du hast hinten dran einen riesen Bildschirm. Also wirklich einen riesen Bildschirm, auf dem dann perspektivisch exakt zur Kamera passend der Hintergrund einfach aus der Unreal Engine draufgeklatscht wird. Und
großartig.
Dann kannst du innerhalb von Minuten das Set wechseln. Und das Set ist dann auch gleichzeitig Licht, weil das scheint ja Licht auf die Leute.
Natürlich,
das ist ja das halt, heißt, du das, brauchst ne, gar nicht mehr so viel Licht. Du kannst die Leute mal eben schnell in eine andere Umgebung packen. Und es sieht auf der Kamera einfach aus, wie es aussehen soll. Also wer Mandalorian gesehen hat, einfach mal googeln Mandalorian und Produktion. Und dann sieht man diese Bühnen, die da mittlerweile verwendet werden. Es ist völlig Wahnsinn.
Du sparst dir so unglaublich viel Aufwand, das gibt's gar nicht. Also ich gucke nur aus produktionsorganisatorischer Sicht drauf gerade. Alleine Außennacht, dass irgendjemand ein Drehbuch schreibt, in dem Szenen Außennacht spielen, das ist richtig hässlich aufwendig. Weil, ne, du musst, da hängt ein Rattenschwanz dran. Du kannst hingehen und kannst sagen, ja, wieso, dann drehen wir halt alles nachts und machen wir Drehbeginn um 22 Uhr und Drehschluss ist morgens um 5. Nee. Zwischen Drehschluss und nächstem Drehbeginn, beziehungsweise zwischen Beleuchter hat den LKW fertig eingepackt und Beleuchter muss wieder zur Arbeit, müssen mindestens 11 Stunden liegen. Das heißt, du kannst das nicht einfach, darum machst du deine Außennacht, die planst du, wenn du so einen Drehplan entwirfst. Also entweder du arbeitest bei der Lindenstraße, da hat der Chef gesagt, nö, wir machen Außennacht am Wochenanfang, die Leute sollen ein vernünftiges Wochenende haben. Und ja, aber Du planst deine Produktion, also du machst einen Drehplan, du guckst erstmal alle Außennacht. Wo sind die ganzen Außennacht? Die legst du erstmal alle an Freitag. Mhm. So. Und hoffst als erstes, dass du in deinen 4, 6, 8 Wochen, die du zur Produktion zur Verfügung hast, dass du damit jeweils nur einem Freitag zurechtkommst. Weil Freitag, ne, dann hören die Samstag früh irgendwann schlimm auf zu arbeiten. Es liegen dann aber mehr als 11 Stunden zwischen Montag, Arbeitsbeginn um 8. So. Wenn du Pech hast, musst du dann auch schon auf den Donnerstag. Und das ist alles ganz, ganz grauenhaft. Und alleine, dass das wegfällt, dass du sagst, nee, Außennacht, ja, kein Problem. Mach einfach
jetzt,
mal dunkel.
Jetzt kannst du natürlich nur,
Schneide rein,
jetzt kannst du natürlich nur hoffen, dass das, was da quasi dadurch eingespart wird, weil da werden ja auch finanziell, also erstmal muss investieren, klar, aber wenn das mal normal ist, dann wird das Kosten reduzieren. Und jetzt kannst du nur hoffen, dass das Geld nicht einfach eingespart wird, sondern dass das vielleicht dann in bessere Skripte irgendwie.
Nein. Nicht? Nein, das wird einfach eingespart. Das wird einfach eingespart. Das wird nicht, wir werden nicht dahin kommen, dass, also wenn du, sagen wir so, ich weiß nicht, was mittlerweile, was heutzutage so eine Fernsehminute kostet, also so eine Minute Tatort, keine Ahnung, vielleicht 5.000, 6.000 Euro oder sowas. Wenn sowas möglich wäre zu produzieren, ohne dass du raus musst mit dem Team, sondern im Grunde immer in so einer Studio- oder quasi Studio-Umgebung bleiben kannst und die Produktionskosten sich auf 3.000 Euro senken, dann wird die Produktion auch nur noch 3.000 kosten. Also da wird nicht das freigewordene Geld genommen für bessere Schauspieler, für ein besseres Coaching, für
bessere Drehbücher. Aber du brauchst ja keine besseren Schauspieler. Guck dir doch mal an, wo wir so Geld haben. Du bist so wurscht, völlig wurscht, wann die durch die Szene laufen. Der macht so ein Retiming und dann sind die wieder, sind dann bald nur noch drei.
Na gut, ist noch, ist, weißt du. muss man dann noch gucken, wie ist es mit echter Interaktion, wenn die miteinander reden und so. Ne? Da könnte
ja natürlich was passieren.
Aber die Filme werden nicht besser, weil es billiger wird, die Filme zu produzieren. Das ist so ein bisschen das Problem. Also das kannst du auch jetzt schon sehen. Ich meine, als ich beim Film war, hat ein Tatort 31 Drehtage gehabt. Heute hat er, glaube ich, noch 24.
Das wird noch weniger.
Ja, und das ist, ja klar, das, ja. Und du musst auch gar nicht so viel investieren. Das ist halt eine große Investition, die dann, weiß ich nicht, Bavaria oder so macht und an ihren Standorten dann einfach irgendwie dicke Datenleitungen hinsetzt. Eine Großrechenanlage nach München oder nach Köln oder sonst wohin, wo sie sitzen. Und dann kannst du dir ja 24 Stunden Rechenzeit vermieten.
Zum Beispiel.
Letztlich ist es ja dann egal, wann der Cutter kommt und
sagt. Cutter, das wird doch alles nur noch vollautomatisch per AI und so.
Ja, nee, aber jemand muss ja sagen, was passieren soll. Also das macht ja in der Regel, macht das ja der Schnittmeister.
Tja, das waren meine Themen. Krass. Zum Thema Foto und Computation und so weiter.
Ja, ich habe überhaupt keine Themen, außer dass ich im Grunde außer Agentum mittlerweile überhaupt nichts mehr zum Fotografieren benutze.
Ist doch schön. Und du hast Spaß damit.
Ja, ist total super. Ja, und jedes Foto wird geil.
Das ist so wie damals, als Hipster Matic rauskam. Und jeder so, boah, Filter, draufwerfen, super, das sieht hübsch aus.
Aber Hipstermatic hat mich ja tierisch genervt dann, weil ich nicht verstanden habe, weil dieser Randomizer, der da drin war, den habe ich nicht verstanden. Das hat immer genau den Filter gemacht, den ich nicht wollte. Das war etwas schwierig.
Ja.
Das war wirklich faszinierend.
Gut, so viel dazu.
Da kommen wir zu den Fragen.
Genau, lass uns mal zu den Fragen weitergehen.
Genau. Bringen wir es hinter uns.
Die erste Frage, Holger, mach mal deine Links gescheit.
Ja, der Link ist jetzt repariert aus der vorletzten Sendung. Der kaputte Link ist repariert.
Der Erleuchtungslink.
Ja, Entschuldigung, ich hatte den Kommentar gesehen und habe den dann aber auch ignoriert. Das ist übrigens was immer noch Post-Covid ist. Ich bin vergesslicher. Das kann natürlich auch sein, dass ich einfach alt
werde. Ich wollte gerade sagen, du bist jetzt ist auch nicht mehr.
Nicht jünger, Freundchen. Markus schreibt, hallo ihr zwei, Thema Bildschirmkalibrierung. Ich habe noch einen alten Color Vision Spider 2 Pro. Reicht das noch aus oder altern diese Geräte irgendwie?
Die altern. Ja. Die altern. Ich kann allerdings überhaupt nicht quantifizieren, wie viel die altern. Das liegt daran, dass diese Geräte, das sind keine echten Kolorimeter, die messen aber über irgendwelche Farbfilter im Prinzip, wie viel Energie da noch ankommt, wenn da der Bildschirm irgendwie was losschickt. Und diese Farbfilter verändern sich mit der Zeit. Das ist einfach so, Farben tun das, Filter tun das. Aber wie schlimm das ist und wie krass das ist, kann ich leider nicht sagen. Also ich weiß, dass der Color Checker Pro, das ist dieses Farbtäfelchen, was man sich kaufen kann, was so 24 Felder drauf hat, was man dann quasi ins Bild mit reintut und daraufhin dann so ein Profil generieren kann, dass die empfehlen, das Ding einmal im Jahr zu wechseln. Was ich für übertrieben halte, aber wenn so Farben den Elementen ausgesetzt werden und das sind Licht und das ist Ozon. Das sind so die zwei Dinge, die so Filtern in der Hauptsache altern lassen.
Ozon.
Ja. Ozon ist der Farbkiller. Die Hersteller von Drucker und Druckertinten, die haben Ozonkammern, in denen sie die Dauerhaftigkeit und auch UV-Kammern, in denen sie die Dauerhaftigkeit ihrer Druckergebnisse testen. Über Tage, Wochen und so weiter. Ja, also altert, aber frag mich nicht, wie viel. Kann ich nichts so sagen. Ich bin auch, ehrlich gesagt, seit ich nicht mehr mit PCs arbeite, bin ich echt verwöhnt. Du bist mit Apple echt verwöhnt, was die Farbqualität der Panels angeht. Die kommen im Prinzip gut kalibriert, gut profiliert aus dem Werk und Ich sehe da auch quasi keine Veränderung. Die sind sehr stabil.
Ja, ich weiß nicht mal, worum es geht. Roger fragt, iPhone-Fotografie, was ist besser, digital zoomen oder im Nachhinein zuschneiden? Macht das iPhone beim digitalen Zoom noch irgendwelchen Hokuspokus oder hat man am Ende dasselbe Resultat? Das ist
eine super Frage, was so viel heißt wie, ich weiß es nicht.
Ich habe immer gedacht, ich bilde mir immer ein, das ist dasselbe und ich zoome praktisch nie.
Ich kann es nicht sagen. Also ich glaube schon, dass da Hokuspokus stattfindet, aber was das genau für ein Hokuspokus ist, auch heutzutage in Zeiten der Computational Photography, weiß ich nicht, weil es gibt mittlerweile tatsächlich so Vergrößerungsalgorithmen, die sich dann aus irgendwelchen bei anderen Bildern bedienen, um dann das Fehlende wieder die fehlende Auflösung wieder nachzubasteln. Ich weiß nicht, ob iPhones sowas machen, okay. Glaube ich nicht. Aber Roger, du kannst das einfach testen. Also mach doch einfach mal.
Ich teste das.
Mach doch mal ein von Hand reingezoomtes Bild und dann mach mal ein normales und zoom das mal groß und dann guck einfach mal, ob die irgendwie, oder welches davon besser ist. Und dann würde ich das einfach als meine Wahrheit ansehen, sozusagen.
Ich gucke gerade, also ich bin noch nicht sicher, ob
das. Ich habe es noch nicht getestet.
Ich teste es gerade zum ersten Mal und ich würde jetzt spontan sagen, gezoomt sieht noch ein bisschen besser aus.
Also ich vermute fast, dass der digitale Zoom da noch ein bisschen mehr Hokuspokus macht. Und noch ein bisschen mehr glättet oder ein bisschen mehr anschärft an den Kanten oder sonst was tut.
Anschärft an den Kanten, das ist, was er macht, genau. Also ich habe einen Schriftzug fotografiert und der Schriftzug war in dem gezoomten besser lesbar. Ja. Krass. Hätten wir endlich mal was geklärt, live in der Sendung. Erik schreibt, ich mach's kurz. Wie kann man seine Fotos zu Geld machen, wenn man nicht tausende 0815 Stockbilder abliefern möchte oder in den überlasteten Markt freier Fotografen drängen möchte? So kurz macht das. Lohnt es sich, ohne Renommee bei Galerien vorstellig zu werden? Welche Möglichkeiten gibt es abseits der Stocksites online?
Also ich glaube, heute ist der Markt der Fotografie ein sehr überlaufener. Und das liegt ganz einfach daran, dass jeder und jede Zugriff zu wahnsinnig geilen Kameras hat für wenig Geld. Hm. Und damit.
Ja, vor allen Dingen, jeder kann 1000 Fotos machen und wenn da nur eins gut ist, dann ist das schon sehr, sehr viel.
Also man kann mit Stockfotografie heute tatsächlich noch reich werden, aber es ist richtig Aufwand. Na, reich werden vielleicht nicht, aber das ist richtig Aufwand. Und man muss dann wirklich extrem gut planen, weil, was weiß ich, da müssen dann im August spätestens müssen die Winterbilder für den kommenden Winter fertig sein, weil dann die Agencies einkaufen. Ne, da brauchst du dann hier Nikolaus im Schnee, also musst du auch irgendwo im Sommer hinreisen können, wo du Schneebilder machst und so weiter. Das ist ja.
Moment. Agencies beginnen einzukaufen.
Also stell dir vor, du bist.
Durchforsten die dann Flickr oder 500?
Ja, das passiert natürlich auch, aber die richtig guten, die richtig teuren, die richtig auch Geld zahlen für irgendwelche aufwendigen Produktionen, Werbung. Ne, so eine Weihnachtswerbung mit dem Nikolaus, der gerade Milka isst oder so, die holen sich ihre Bilder wahrscheinlich nicht von Flickr, sondern die fliegen dann irgendwie hin zum irgendwo auf den Gletscher hoch, damit sie dann da ihre Wintersachen im Sommer drehen können und umgekehrt. Ich habe mich mal mit einem Stockfotografen unterhalten, der sagt, ja, da kann man noch sehr gut von leben, aber es ist ein Riesenaufwand. Ansonsten, um in dem Fotobereich Geld zu machen, naja, du musst halt netzwerken, netzwerken, netzwerken. Im Zweifel musst du dich hocharbeiten. Also über Hochzeiten, über Babyfotografie, über was weiß ich. Und was ich sehe, was immer noch gut funktioniert, ist, wenn sich Leute in ihren Bubbles spezialisieren. Also Beispiel, ich kenne einen Extrem-Sportfotografen, Tony Donaldson heißt der. Der war früher selber mal BMX-Racer. Das heißt, der ist mit BMX-Bikes durch die Gegend gefahren, okay. Der kennt die Szene, der weiß, was die Szene braucht und irgendwann hat er dann einfach mehr Bock auf Fotografieren gehabt und hat dann angefangen, diesen Sport richtig extrem zu fotografieren, aus extremen Winkeln und so weiter, weil er exakt wusste, was da angesagt ist, weil er das kannte. Und
er kennt natürlich auch die Leute.
Und er kennt die Leute, der hat das Netzwerk und der hat dann tatsächlich Zugang zu Dingen, weil der ist ja eh immer irgendwie. Und der hat dann in dieser Bubble, ist der richtig groß geworden und richtig gut geworden. Und Wenn du dir das dann mal irgendwie erarbeitet hast, auch einen Namen erarbeitet hast, dann, also durch diese Spezialisierung, dann hast du auch, dann geht das Wort rum und dann kommen die Anfragen. Ja. Ansonsten bin ich mir nicht sicher, ob man mit Fotografie tatsächlich noch so zu der große Zampano werden kann. Das glaube ich gerade eher nicht.
Nächste Frage kommt von Daniel. Da ich die aktuell hohen Preise und vor allem die Qualität der gängigen Webcams satt war und nicht wie Chris mir eine DSLR hinter den Monitor knallen wollte, habe ich mir schlichtweg meine eigene Webcam gebaut. Die besteht aus einem Raspberry Pi und der Raspberry HQ Cam, was ein Sony 13 Megapixel Sensor ist, mit C-Mount sowie einem Open Source Image, das man sich hier runterladen kann. Alles in allem ca. 70 Euro. Nur meine Fragen. Jetzt habe ich weggescrollt, ich Depp. Warte mal, da. Aktuell benutze ich ein altes Pentax 6mm 1,2 Objektiv, das aber bis ca. Blende 2,8 schrecklich aussieht. Color Fringing, Chromatic Aberration etc. Kann man da was machen, außer die Blende weiter zu? Nächste Frage. C-Mount-Objektive wurden vor allem auf 16mm Filmkameras sowie heute auf CCTV-Kameras eingesetzt. Da gibt's jede Menge Plastik aus China sowie viel altes Metall und Glas auf eBay. Leider gibt's kaum Infos zu den Objektiven. Habt ihr irgendwelche Tipps beim Blindkauf alter C-Mounts?
Ich bin raus. Ich eigentlich auch. Also die Antwort ist, ich kann dir zu C-Mount-Objektiven ganz wenig sagen, außer dass ich hier zwei rumliegen habe, aber das war eher so aus Novelty-Value. Nur vielleicht mal generell für alle, die jetzt zuhören und großes Fragezeichen haben. Der C-Mount ist, sagt Wikipedia, ein genormter Gewindeanschluss für Bewegtbild-Kameraobjektive im professionellen Bereich. Mhm. Da geht's also tatsächlich um genau das, was er sagt, auf 16mm Filmkameras oder auf diesen Überwachungskameras, die da heute eingesetzt werden. Mhm. Da sind oft diese C-Mounts drauf. Oder eben auf dem Raspberry Pi mit der HQ-Cam. Das ist also ein neues Kameramodul. Das ist, glaube ich, schon wieder über ein Jahr alt, aber das ist ein ordentliches Kameramodul. Wer die Raspberry Pis kennt und die Kameramodule, bisher waren die, winzige Sensoren und Linsen, die so Stecknadelköpfe waren, und jetzt kannst du da tatsächlich besseres Zeug rausholen. Aber was jetzt da an Glas verfügbar ist und wie gut das ist und so weiter, da bin ich der Falsche. Aber vielleicht weiß es ja jemand aus der Zuhörerschaft. Vielleicht kann da ja mal jemand was in die Kommentare werfen.
Der Manuel schreibt, ihr habt doch auch alte Kameras. Was macht ihr denn, um die fit zu halten? Gibt es Tipps für Pflege und regelmäßige Wartung? Und falls doch mal ein altes Schätzchen einen Fehler hat, habt ihr eine Werkstatt eures Vertrauens, an die ihr euch wendet? Ha! Da kann ich endlich wieder was
dazu sagen. Dann sag doch mal was dazu.
So eine Werkstatt gibt es tatsächlich. Ich habe ja diese, wie heißt die denn, diese, ach, Holger, das meine ich mit vergesslich, Olympus Pen, diese Hochform, Pen F? Diese halbe Kleinbild fotografiert. Halbformatkamera. Und da hat der Verschluss gehakt. So, und da hat mir jemand empfohlen, hier in Berlin, Foto am Ostkreuz oder so ähnlich heißt der. So ein kleiner Fotoladen mit einem sehr, sehr seltsamen, also sehr seltsam einfach. Da, ne, so arbeitet halt irgendwie, der ist, glaube ich, auch Nerds zu nerdig. Irgendwie. So ein ganz komisches Kommunikationsverhalten und so. Aber der repariert alte Kameras.
Ich habe dazu noch was, und zwar ganz zufälligerweise gibt es ja dieses Buch über die analoge Fotografie. Und
hat das zufällig Chris Marquardt geschrieben?
Mit Monika André zusammen.
Ah, ja.
Ne? Die da bitte nicht vergessen, weil sie hat die schönere Hälfte vom Buch geschrieben. Und was die Moni gemacht hat, ist, sie hat sich zu diesem Buch, vor allem zur zweiten Auflage, extrem reingehängt und recherchiert und hat da hinten in dem Anhang dieses Buches ein komplettes Verzeichnis von aktuellen, naja gut, das ist auch schon wieder ein Jahr her oder zwei, aber damals aktuellen Liste von Reparaturwerkstätten in verschiedenen Postleitzahlenbereichen. Und jetzt wäre es ein bisschen Schofel zu sagen, geht euch das Buch kaufen. Nee, ich werfe...
Geht euch das Buch kaufen!
Ja, das sowieso, aber ich habe jetzt mal den Spaß gemacht, ich hoffe, der Verlag kriegt's nicht mit, und habe mal einfach die Seiten rausfotografiert und dem Holgi gerade die Links dazu geschickt. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, nee, 5 Fotos. Wenn du nach rechts scrollst in unserer Tabelle, siehst du die auch da. Pack die doch mal einfach in die Shownotes und erzähl's bitte niemandem.
Okay. Nee, wir senden ja stets heimlich.
Genau.
Frage von Michael aus dem Saarland. Jo. Gibt es optisch eigentlich einen Unterschied zwischen Cropping und dem Auswählen einer größeren Brennweite? Also angenommen, die Abbildungsleistung des Objektivs ist auch für den kleineren Zielbereich auf dem Sensor hinreichend. Hintergrund, die Leica Q2 hat eine 28 mm Festbrennweite, simuliert aber größere Brennweiten, 50, 75, über einen Crop. Kann das funktionieren?
Ja und nein. Also du hast, wenn du, stell dir vor, da ist ein Zoom-Objektiv drauf auf der Kamera. Du stellst jetzt die Kamera auf ein Stativ. Also die Perspektive ist quasi festgenagelt im Raum. Und jetzt machst du da ein Foto, zoomst erstmal ganz raus auf Weitwinkel, machst ein Foto, zoomst rein auf Tele, machst nochmal ein Foto. Und jetzt nimmst du, und dann ist das zweite Bild quasi ein Ausschnitt von dem ersten. Ne? Wenn du reinzoomst, siehst du ja weniger von dem Bild. Also es ist ein Ausschnitt, den du machst. Du kannst jetzt auch tatsächlich das Bild nehmen von dem Weitwinkelteil und kannst dann den Teil rauskroppen und hochvergrößern. Und dann hast du zwei Bilder, die perspektivisch identisch sind. Mhm. Soweit, so gut. Aber die Schärfentiefe ändert sich, wenn du die Blende gleich lässt. Weil die längere Brennweite eine geringere Schärfentiefe hat. Das heißt,
die Wurst ist flacher.
Ja. Es ist ein bisschen, beim Weitwinkel ist die Wurst einfach flacher und auch im Kopf wirst du das noch ein bisschen sehen und kannst es eigentlich dann nur über eine Anpassung der Blende wieder ähnlich machen. Aber es ist tatsächlich ein Unterschied.
Ja. Victor hat eine alte Analogkamera auf dem Speicher gefunden, eine Zeiss Icon Prontora SVS. Und ich habe angefangen, mich in die analoge Fotowelt einzuarbeiten. Als nächsten Schritt will ich meine Fotos selbst entwickeln. Meine Frage, wie bekomme ich sie auf Papier? Muss ich eine Vergrößerungsanlage Dunkelkammer etc. einrichten oder gibt es auch andere Wege?
Also, du kannst
ausdrucken, ne?
Also ja gut, aber du musst erstmal das Bild musst du erstmal irgendwie musst du es erstmal irgendwo hinbekommen.
Ja gut, du hast ja das Negativ. Dann machst du dir so eine Tüte vorne auf deine Digitalkamera, knippst das Negativ ab, dann hast du es als Dingsi halt.
Also Datei du digitalisierst, okay. Dieser Schritt ist einer der Möglichkeiten.
Also so würde ich es machen, digitalisieren und dann einfach über hier meinen kleinen Canon Selfie ausdrucken.
Genau, also das wäre natürlich eine Möglichkeit, dass du quasi, was man dann so den hybriden Ansatz nennt, ne? du schießt analog, du entwickelst analog, das kannst du, Film entwickeln kannst du am Küchentisch machen und wenn du jetzt den komplett analogen Weg weitergehen wolltest, könntest du natürlich hier eine Dunkelkammer bauen mit einem Vergrößerer und so weiter oder du sagst, in diesem Moment nehme ich den Weg rüber ins Digitale, das heißt, ich digitalisiere mir die, entweder scannst du die oder du fotografierst sie ab, das was du mir gerade erzählt hast. Durch, wie auch immer, durch einen Dia-Duplikator, durch eine.
Ja, so hieß das, ja.
Durch ein Repro-Stativ mit einer Lichtfläche drunter oder so. Da gibt's dann viele Möglichkeiten mit einem Makroobjektiv zum Beispiel. Und dann kannst du es ausdrucken, ja. Selfie-Drucker oder du hast was, ich sag mal, du willst was, noch ein bisschen anständigeres, dann kaufst du dir halt noch einen größeren Tintenstrahler und so weiter.
Die sind besser?
Oh, das Selfie, das ist halt Thermotransferdruck mit, ist halt so postkartenartig. Aber stell dir vor, du willst einen schönen A4-Druck haben.
Ja, okay, nein,
oder einen größeren, klar, okay, oder du willst einen Druck haben auf ein Mattpapier oder sowas. Das geht am Selfie alles nicht.
Das stimmt.
Oder du gehst her und sagst, ich will jetzt noch ein bisschen Hand anlegen, dann könntest du zum Beispiel das Ganze als negativ auf eine Folie drucken und dann einen Kontaktabzug machen über eine Cyanotypie oder sowas. Mhm. Da gibt es ja andere Möglichkeiten, das dann noch abzubilden. Aber da kann man beliebig kreativ werden. Generell digitalisieren und ausdrucken ist auf jeden Fall mal kein schlechter Weg. Oder digitalisieren und ausdrucken lassen. Es gibt auch Dienstleister, die das tun. Mhm.
Ja, kommen wir zu Lukas. So geil, so viele Zahlen. Ich habe mir vor kurzem ein Sigma 18-300 1:3,5-6,3 für Canon geholt. Kurz darauf habe ich ein altes Canon EFS 55-250, 1:55-200, was? Nee, da hat er sich aber jetzt ver...
Da ist eine Doppelung drin
bekommen und weiß jetzt nicht, welches ich wieder loswerden soll. Jetzt kommt die eigentliche Frage. Wie könnte man objektiv testen, welches Objektiv qualitativ das bessere ist? Subjektiv traue ich mir das noch nicht zu. Das Einzige, was mir objektiv einfällt, ist, dass das Sigma einen größeren Bereich abdeckt, also 18-300. Das ist natürlich erstmal praktisch, spricht aber eigentlich dafür, dass es auch mehr Kompromisse eingehen musste. Von mir aus könnt ihr auch gerne mal eine monothematische Folge nur zum Thema Objektive machen. Was gibt's da für Unterschiede? Warum kostet das Objektiv doppelt so viel wie ein anderes? Und woher weiß ich, dass das den Preis rechtfertigt?
Tja. Ja, ob wir das mal monothematisch machen oder nicht, ich glaube eher nicht, weil ich glaube, wir leben hier von der Variety. Mhm. Aber trotzdem, die Frage, ja, wenn man so neu in die Fotografie kommt, dann sind das alles sehr wichtige Fragen. Und Jetzt sind das zwei Objektive, die wichtigen Eckparameter sind, das eine geht von 18 bis 300 und das andere geht von 55 bis 250. Das heißt, das eine deckt einen größeren Zoom-Bereich ab als das andere. Und ich kenne die Objektive beide nicht. Das eine ist von Sigma, das eine ist von Canon, das andere ist von Canon. Ich habe aber so generell, sage ich mal, Objektive, die einen größeren Bereich haben. Und das hast du, Lukas, ganz gut gesehen. Dafür müssen tatsächlich mehr Kompromisse eingegangen werden. Mhm. In der Regel, wenn die Objektive, ich sag mal, preislich im ähnlichen Segment liegen, dann ist halt ein größerer Bereich einfach, kann nicht überall gleich gut sein. Das Problem auch bei diesen langen Zoom-Objektiven ist, dass die oft an den Extrempunkten verwendet werden. Das heißt, du hast ganz oft bei einem 18 bis 300 hast du das ganz oft entweder auf 18 oder auf 300, aber wenig
Willkommen in der Mitte. Willkommen in meiner Welt, ja, genau.
Das Problem ist aber, dass die genau in dem Bereich zwischendrin besser sind und an den Rändern nicht so gut sind in der Regel. Das heißt, ich würde einfach vom Bauchgefühl sagen, dass das andere, das kleinere mit dem kleineren Bereich mit 55 bis 250 ist wahrscheinlich vermutlich optisch das bessere, aber
du bist jetzt halt kein 18 Millimeter mehr, ne?
Ja, aber nicht trotzdem ein Aber an dem Punkt, du bist an dem Punkt, die Fragen suggerieren mir, dass du an dem Punkt bist, dass du das eh nicht siehst, dass das eh wahrscheinlich keine große Rolle spielt im Moment. Und deshalb würde ich jetzt einfach mal sagen, es spielt, glaube ich, keine Rolle. Wenn du nämlich jetzt anfängst zu suchen nach minimalen Unterschieden in der Qualität, vielleicht ist das eine bei 70 Millimeter ein bisschen besser als das andere, dafür ist das andere wieder bei 300 oder bei 200 Millimeter besser oder, dann würde ich sagen, spielt keine Rolle, geh lieber fotografieren, lern lieber fotografieren und beschäftige dich nicht so intensiv mit, wo finde ich jetzt die größeren Fehler? Das ist...
Willst du lieber einen 18er haben oder reicht dir ein 55er? Das ist ja eigentlich die Frage nach oben.
Genau, und das ist dann tatsächlich... Und
250 oder 300 Millimeter, meine Güte, da kann man ja...
Ansonsten lass doch mal jemanden drauf gucken, der fotografiert. Mach doch mal mit beiden Objektiven die gleichen Bilder mit identischen Einstellungen an der Kamera und zeig dir dann mal jemandem, der sich damit auskennt und... Dann, ich meine, wonach würde ich gucken? Also ich würde gucken nach Detailschärfe.
Ja.
Ich würde gucken nach Kontrast. Ich würde gucken danach, ob die, wenn ein helles Licht von vorne reinscheint, ob sie überstrahlen. Wobei, da gibt's Objektive, die überstrahlen und ich finde das total schön, weil es wieder einen visuellen Effekt macht. Also deshalb, das lässt sich nicht wirklich... In der Regel lässt sich das nicht so einfach schwarz-weiß festlegen. Leider.
Ja.
Leider.
Ich denke die ganze Zeit nur, ich würde halt nur gucken, wo fällt mehr Licht rein. wo kann ich besser im Dunkeln sehen?
Ja. Aber auch das hängt von deinem Anwendungsfall ab.
Ja, klar. Markus schreibt, Akku-Leakage bei verschiedenen Digitalkameras nach einiger Zeit. Was kann man da tun? Nach einigen Jahren leert sich der Akku bei einigen Kameras selbsttätig beim Lagern. Ein neuer Akku bringt nichts. Ich habe neu eingesetzt, die leeren sich auch. Ist das geplante Obsoleszenz oder ein Garantiefall?
Geplante Obsoleszenz. Akku-Leakage. Das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich dieses Wort höre im Kontext der Fotografie. Also ich versuche jetzt mal zu interpretieren, was der Markus da schreibt. Und vielleicht hat er eine Kamera, die halt über die Zeit den Akku leer macht.
Ja.
So klingt das, oder?
Früher hieß sowas Kriechstrom.
Genau. Also erstens, Akkukapazität verringert sich mit der Zeit. Je öfter die geladen werden, desto weniger Kapazität haben die.
Ja, aber wenn ein neuer drin ist und der trotzdem stark entlädt, der hat Kriechstrom in der Kamera.
Dann ist da in der Kamera irgendwas, was den Akku leer macht. Das ist aber Akku-Leakage. Das klingt so nach einem großen systematischen Problem, aber das gibt es nicht.
Ich hätte auf jeden Fall auch nicht gedacht, dass ich jemals wieder das Wort Kriechstrom benutzen würde.
Das kennt man noch aus dem Auto, oder?
Ja, genau, das war dann irgendwie, genau, Kriechstrom.
Die Batterie super, ist leer.
Ich google das jetzt mal, weil das muss ja auch irgendwas bedeuten.
Kriechstrom. Naja, gut, Kriechstrom. Hatte ich jetzt übrigens.
Ein Leckstrom, der an der Oberfläche eines Isolierstoffs entlang fließt, während die inneren. Kriechstrom.
Hatte ich jetzt bei meinem Auto tatsächlich. Da ist irgendwie hinten rechts die Batterie ist da drin und das irgendwie ist da Wasser reingekommen. Und also da war es feucht drin und die war die Batterie leer.
Ja.
Das irgendwo hat sich da, keine Ahnung wie. Egal. Ja,
geil.
Also ich würde sagen, da hat die Kamera wahrscheinlich irgendein Problem. Oder es ist früher auch schon so gewesen und du hast es nur nicht gemerkt, weil die Kamera früher öfter benutzt hast als jetzt während Covid. Kann ja auch sein.
Ja, wahrscheinlich ist das soziale Phänomen ist wahrscheinlich ist die elegantere Erklärung.
Möglicherweise.
Obwohl Kriechstrom auch, also ganz schlimme Sache.
Kriechstrom, das ist so ein bisschen wie Lochfraß.
Bevor Dieter Bürgi sich um Lochfraß gekümmert hat, Kriechstrombehandlung.
Dieter Bürgi ist an Lochfraß gestorben.
Erik schreibt, ich habe mir zu Weihnachten meine erste Systemkamera, eine Fujifilm APS-C, gegönnt. Nach den ersten Versuchen bin ich doch einigermaßen überrascht und enttäuscht, wie schnell die Kamera unter vermeintlich schlechten Lichtbedingungen an ihre Grenzen kommt. Wenn ich meine sich bewegende Tochter bei Tageslicht in Innenräumen fotografiere, muss ich auf kürzere Verschlusszeiten von mindestens 1/125 gehen. Hier sind die ISO-Werte aber bereits schnell im oberen Bereich des Maximums, sodass kürzere Verschlusszeiten fast nicht möglich sind. Die Blende ist dabei voll geöffnet, F2. Frage, würde hier ein lichtstärkeres Objektiv, beispielsweise mit einer Blende 1,2 oder 1,4, einen signifikanten Unterschied ausmachen? Will ungern an Gas erkranken, schreibt
er. Also, du hast Fujifilm APS-C, das sagt erstmal nicht so viel aus, weil APS-C ist eine Bezeichnung, bezeichnet die Größe des Sensors und deshalb kann ich jetzt natürlich nicht daran erraten, welche Fujifilm-Kamera das genau ist. Und die haben in der Regel je nach Preisklasse dann unterschiedliche Höhen, in die sie gehen können, was die ISO angeht. Außerdem ist Innenraum nicht gleich Innenraum. Also ein Innenraum am Fenster ist ein Vielfaches heller als ein Innenraum 3 Meter weit drin. Das ist tatsächlich recht extrem, was da passiert. Aber wenn du da sagst, dass du bei einem 1/125 schon mit ISO-Werten und offener Blende schon mit hohen ISO-Werten arbeiten musst, wobei jetzt ich auch nicht weiß, wie hoch die da sind, dann...
Naja, an der X100 hört es ab 1600 auf. Also ab 1600 sieht man, dass es rauscht.
Ja, aber selbst wenn es rauscht, ist es in der Regel ja nicht wirklich ein Problem.
Schlimm. Ja, das stimmt.
Deine Frage, würde ein lichtstärkeres Objektiv mit der Blende 1,2 oder 1,4 einen signifikanten Unterschied ausmachen? Du hast bei einer größeren Blende hast du weniger Schärfentiefe. Und damit dann tendenziell weniger Eignung für bewegte Sachen. Hm. Weil wenn da was rumrennt und die ganze Zeit irgendwie rumzappelt, Kinder tun das, dann ja, ist die Frage. Deshalb weiß ich natürlich jetzt nicht so richtig, wie ich dir da helfen kann, weil je nach Kamera.
Also ein lichtstärkeres Objektiv lohnt sich ja eigentlich
nicht.
Immer.
Nein. Heute bei Kameras, die teilweise bis zu ISO, was weiß ich, 64.000 oder mehr können, ohne dass man da viel Probleme bekommt, ohne dass man viel Rauschen bekommt, wird das mit der Offenblende, ist es nicht mehr so wichtig, wie es mal war. Aber es ist, wie gesagt, ich habe die Information leider nicht von Erik, was das für eine Kamera ist und wie hoch die ISOs Erik. Tatsächlich werden.
Hat der Erik verkackt. Falsche Frage, Erik. Samuel hingegen schreibt, Objektive sind gewöhnlich das teuerste an der Kameraausrüstung, aber ich habe gesehen, dass einige ambitionierte Hobbyfotografen immer wieder mit Altglas sogenanntem rumlaufen, wie sie sagen. Also Nikon, Canon oder Minolta Objektive, die teilweise 30 oder 40 Jahre alt sind. Lohnt sich das? Sollte man das wirklich probieren? Worauf sollte man achten? Sind die schwieriger zu bedienen? Ja, das lohnt sich. Ja, sollte man wirklich probieren. Man sollte darauf achten, dass man vielleicht einen manuellen Belichtungsmesser dabei hat. Schwieriger zu bedienen, naja.
Ja. Das letzte Jahr, weil da hast nämlich ganz, also du musst dann quasi über einen Adapter das Ding an deine Kamera ranflanschen und dann ist der Adapter ist natürlich eine Investition. Je nach Kamera und Objektivkombination brauchst du einen Adapter, der eine Linse drin hat. Manchmal geht das auch ohne.
Echt? Ja. In meinem war keiner drin. Ich hatte damals, was war denn das? Das war eine Sony Alpha, nee, wie hießen die früher? Alpha? Nee, Sony.
Also du hast dein Spiegelreflexobjektiv eine Spiegellose angeflanscht.
Ja, genau. Der Adapter, den gab es, glaube ich, von 30er bei Enjoy Your Camera.
Genau, das ist dann aber tatsächlich nur so ein Adapter, der quasi die zwei Bajonette aneinander angleicht und Abstand macht. Wenn du jetzt aber ein Objektiv hast, und das geht, weil du bei der Spiegelreflexkamera einen größeren Abstand hast zwischen zwischen Sensor und Objektiv und bei der Spiegellosen einen kleineren Abstand hast, das sogenannte Auflagemaß. Und damit kannst du quasi, dieser Abstand ist eigentlich bautechnisch vorgegeben. Und jetzt kannst du mit einem entsprechenden Adapter quasi den Abstand wiederherstellen. Jetzt stell dir aber vor, du hast Kamera A, die Spenderkamera, die ein Auflagemaß von 4 cm hat und die Kamera B, wo das Objektiv hin soll, hat auch ein Auflagemaß von 4 cm. Jetzt hast du also quasi...
Dann machst du dann 1,5 cm Adapter drum, dann musst du die 1,5 cm auch wieder rausglotzen.
Richtig, irgendwo. Richtig. Ja. Dann hast du quasi den Adapter, der kann dann nichts tun, was das Auflagemaß angeht. Das heißt, du musst das wieder korrigieren und dann brauchst du Korrektur, Optik und dann wird das ein bisschen teurer. Mhm. Geht auch nicht immer in alle Richtungen. Das ist das eine. Das andere ist, dass dann bei diesen Adaptern, für einen 30-Euro Adapter kriegst du wahrscheinlich keinen Autofokus mit. Das heißt,
das war manuell.
Sollte das Objektiv Autofokus können, dann brauchst du einen Adapter, der das auch irgendwie rumrechnet auf das andere System. Oder sollte das eben so ein altes Objektiv sein oder so ein Objektiv sein, das einfach ein manuelles Fokusobjektiv ist, dann ist das wahrscheinlich schwieriger als das, was du auf deiner Kamera drauf hast, weil das ist wahrscheinlich Autofokus.
Ja.
Und das dritte Ding noch ist, dass die alten Objektive nicht immer für digitale Sensoren optimiert sind. Mhm. Und da ist tatsächlich ein Unterschied, weil wenn du weitwinklig bist, dann hast du hinten in der Kamera quasi recht flache Winkel, in denen das Licht auf den Sensor fällt.
Ja.
Und bei alten Kameras, die noch Film genommen haben, war das nicht so wichtig, weil im Film ist es relativ egal, aus welchem Winkel das Licht kommt. Der Sensor ist aber empfindlicher für flachere Winkel. Da sieht er das einfach nicht so gut. Und damit kriegst du dann so in den Ecken der Bilder so Abdunklungen, so Vignettierungen.
Okay.
Und
aber also jetzt mal davon abgesehen, dass du es jetzt praktisch komplett madig gemacht hast.
Aber Altglas ist toll.
Ja, genau. Das war damals, Mann, wie hießen die denn? Sony N7 oder N5 oder so ähnlich? Das waren so Spiegellose halt, ne? Spiegellose mit Wechselobjektiv.
Diese Alphas meinst du?
Die hießen, glaube ich, also das, was jetzt Alpha heißt, diese Baureihe, die hieß früher, glaube ich, nicht
Alpha. Na, davor war es Minolta, weil Sony hat ja Minolta gekauft.
Nee, das war schon Sony.
Oder gab es da noch was dazwischen?
Aber hießen die Alpha? Ha. Alpha 7N? Nee, so, muss ich jetzt mal. Sony Alpha 7N. Ich guck einfach mal. Alpha 7, tatsächlich, so hieß sie. Alpha 7, nee, Vollformat.
Das ist was anderes. Alpha ist schon wieder bei Alpha.
Ja, Sony, ich weiß nicht mehr, wie die hieß. Ist halt auch schon echt lange her, 10 Jahre oder so. Oder 8 oder so, ich weiß nicht mehr. Jedenfalls hatte ich mir die gekauft. Das war auch eine sehr schöne Kamera, hat halt Wechselobjektive. Und habe eben auch, ich habe noch meine alte Fuji-Ausrüstung hier mit den Glasobjektiven. Und hatte mir dann halt einen Adapter geholt, wo ich diese Objektive dann auf die Sony draufkriege. Und die Objektive, ich hatte einen 50er mir geholt. Ich glaube, einen 135er hatte ich auch noch. Die habe ich alle für 50, 60 Euro auf eBay geschossen und dann noch diesen 30-Euro Adapter dazwischen. Und das hat einen Heidenspaß gemacht, damit zu fotografieren.
Ja.
Und da dann mal 100 oder 150 Euro drauf zu werfen. Und also ich hatte wirklich einen Sommer lang Spaß damit. Und das hat sich absolut gelohnt.
Und da bin ich 100% bei dir, auch wenn ich es vorhin madig gemacht habe. Aber ich sag mal, wenn man solche Vignettierungen, wenn die nicht so wild sind oder nicht so nerven, dann ist das völlig in Ordnung.
Ja,
klar.
Ja.
Lass uns noch eine Frage machen und dann Bilder gucken, oder?
Sony Nex, NEX
hießen die. Ah, die Nex hießen, genau. Das sind die im Prinzip später dann die Alphas geworden.
Genau, genau. Korrekt. Du hast recht. Einen machen wir noch? Okay, einen machen wir noch. Der kommt von Martin. Warum sind in Notebooks die Webcams heute bestenfalls mittelmäßig, während in Smartphones echt gute Kameras verbaut werden? Am Platz kann es dann ja sicher nicht liegen, oder?
Also ich mich auch neulich gefragt. Ich glaube, es liegt ein bisschen am Platz, weil die Notebook-Deckel sind ja heute echt dünn geworden.
Sind flacher als Handys.
Ja, schon. Und du brauchst tatsächlich Platz für Optik und so weiter, immer noch. Obwohl kürzlich mal irgendwelche Sachen durch die Blogs getrieben wurden mit jetzt gibt es endlich flache Linsen und so weiter. Nee, ist noch nicht so. Das dauert immer noch ein bisschen. Aber ja, das ist, glaube ich, eher der Anwendungsfall. Ne? Smartphone ist synonym mit Kamera heute.
Ja.
Also guck dir die Firmen an. Bei so Firmen wie Apple und Samsung und Co. arbeiten jeweils hunderte Leute in der Abteilung, die für die Kamera in den Handys zuständig ist. Das ist unglaublich, was die da reinbuttern an Aufwand. Und im Notebook, das ist halt ein Rechner, das ist keine Kamera, ne, sondern du hast halt den Anwendungsfall Videokonferenz und da muss es nicht so toll sein. Das ist natürlich Blödsinn, weil ich will natürlich gute Videokonferenzen machen. Und das ist der Grund, warum ich mir an den Rechner halt jetzt was Ordentliches rangehängt habe, weil ich damit bessere Qualität bekommen kann. Aber ist, glaube ich, eine reine Sache des Anwendungsfalls. Und natürlich auch eine Sache der Kosten. Ne? So ein Notebook, der kostet halt dann mehr, wenn du da für eine Kamera plötzlich irgendwie das 3-4-5-fache reinstecken musst.
Ja.
Ja.
Tja. Tja. Aber gewundert hat es mich auch, ehrlich gesagt. Ja. Naja.
Ja. Ja, aber es ist tatsächlich Webcams in Rechnern sind. Mhm. Sogar bei Apple oder gerade bei Apple, diese normalen Notebook-Kameras haben immer noch 720p. Also von der Auflösung. Also nicht toll.
Also nix.
Nicht toll.
Klötzchen-Grafik.
Kommen wir zu den Bildern.
Wir kommen zu den Bildern.
Drei Stück haben wir und ich habe mal wieder richtig in die Trickkiste gegriffen und habe Bilder gesucht.
Was haben alle Bilder gemein, meinst du?
Das ist die Frage. Das wird aber einfach heute. Das wird sehr einfach.
Okay, ich guck mal drauf. Ja doch, nee, krieg sogar ich hin. Warte. Es hat zu tun mit Nebel.
Dunst und Nebel. Ja, die fand ich schön, die passen gut zusammen. Die haben was gemeinsam. Und das erste ist von Michael und
Silent Morning.
Läuft als Silent Morning. Das hat er dann auf Flickr, hat das als Zufalls. Ah nee, das ist nicht ordentlich benannt, das Bild auf Flickr.
Es ist ein abgeerntetes Kohlfeld, würde ich jetzt mal sagen.
Sieht so aus, ja.
Ja, es steht ein Hochspannungsmast mittig im Bild.
Ja.
Hinten rechts verschwindet im Nebel noch ein Hochspannungsmast.
Ja, und die ist aber schon fast nicht mehr zu sehen da hinten.
Fast nicht mehr zu sehen. Du siehst, der Horizont ist tatsächlich heller, was ganz witzig ist. Der Horizont ist sehr hell.
Ist da hinten die Sonne irgendwo.
Genau.
Und ansonsten ist halt alles irgendwie so, das ist so ein minimalistisches Bild.
Ganz fieses Herbstwetter ist
es. Herbstwetter, grau, nicht toll, gleichmäßig alles. Aber das ist natürlich, ich finde das immer schön, so Nebel, der macht möglicherweise halt einfach den Hintergrund weg. Da kriegst du plötzlich so freistehende Dinge, die du vorher nicht ordentlich fotografieren konntest, weil da hinten nochmal irgendwelcher Blödsinn war, irgendwelche doofen Wälder, Berge,
Kraftwerk sonst oder was. Scheiß, ja stimmt.
Und so Nebel macht das halt weg. Wenn es draußen neblig ist und ich gerade Zeit habe, dann gehe ich da auch raus und fotografiere, weil da sind dann plötzlich Bäume in der Nachbarschaft, die so solitär mitten auf einem Feld stehen und solche Sachen, die kriegst du sonst nicht.
Wie lange machen wir das jetzt hier schon? Ich wäre da im Traum nicht drauf gekommen, bei Nebel rauszugehen.
Das ist mein bester Tipp. Bei Scheißwetter geht raus und fotografiert. Wetter macht immer tolle Sachen. Auch wenn es regnet. Ja. Dann hast du Spiegelungen. Wenn es Nebel hat, dann hast du Sachen, die plötzlich einzeln dastehen.
Ja, Regen, wet down innen halt. Ne?
Das genau.
Ja, ich habe mal erzählt, das hatten wir bei einer Serie, kriegte ich dann irgendwie von einer Kameraabteilung, die sagten, also ein Drehort war ein Flur, ein Krankenhausflur, und ich kriegte so eine Bestellung für Wet Down. Und Wet Down heißt, der Boden muss nass sein.
Da kommt die Feuerwehr und macht da irgendwie,
genau, aber es war halt innen. Und ich dachte so, okay, was habe ich jetzt in nicht verstanden? Und das war, irgendwie hat sich der Kameramann überlegt, wir machen mal den Boden nass in diesem Krankenhausflur. Unfassbar geiles Bild kam da raus. Es sah richtig geil aus.
Also, Sind dann die Schauspieler beim Gehen ausgeglitscht oder?
Nee, das war so ein noppiger Steinboden. Also man konnte den auch gut nass machen. Also der hat dann auch nochmal so einen in sich einen Schattenwurf-Effekt und so gehabt. Also ja.
Noppiger Steinboden ist auch ein hübsches Wort. Zweites Bild ist von Andrea. Schlechtes Wetter. Siehst du, da haben wir es.
Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung. Ist ein deutsches Mittelgebirge, Nadelbaum bestanden und
abgebrannten. Am Hang in Schwarz-Weiß und ja, das Ganze quasi in den Wolken. Ein Bild in der Wolke, aber nicht in der Wolke im Sinne von, da ist alles gleich trüb, sondern man sieht die Struktur der Wolke und das.
Ja, wie sie so am Bergrücken hinuntergleitet.
So zerfasert und zerfetzt, so ein bisschen mit so einzelnen Stellen, wo man besser durchgucken kann und andere wieder nicht. Und ja, mag ich total.
Ich finde es fast ein bisschen schade, dass es das sieht noch so freundlich aus, das Bild.
Das hätte noch ein bisschen mehr Mordor sein dürfen.
Ja, genau.
Naja. Und schon.
Wo ist es?
Steht nicht, wo das ist.
Sommer steht nicht bei. In den Bergen steht bei.
In den Bergen. Ja, aber klasse. Also sowas mag ich auch. So. Das ist wieder. Also Spiel mit dem Wetter. Scheißwetter ist super für Bilder. Sag ich doch. Und das dritte. Paul.
Fog. Wie nennt man die Dinger? Es ist ein Gewässer und es stehen Pfähle in diesem Gewässer.
Es ist ein, ich glaube, Meer oder so von irgendeinem Pier oder da werden vielleicht Netze dran gehängt oder sonst was. Also es ist eine nahezu unendlich erscheinende Reihe von Pfählen, die sich in die Tiefe von rechts vorne nach links hinten im Bild quasi in die Unendlichkeit bewegen. Man sieht das Ende auch nicht mehr richtig, weil da ist schon alles vernebelt. Deshalb wirkt das so unendlich, weil das könnte auch einfach weitergehen. Und
zwischen Pfahl 2 und 3 versinkt oder geht die Sonne auf?
Genau, das ist sehr schick. Das ist das eine, wo ich sage, hätte ich vielleicht den Horizont noch ein bisschen anders gelegt, weil der geht so quasi oben durch die Pfähle durch.
Ja.
Den hätte ich, glaube ich, eher, ich hätte die Pfähle wahrscheinlich den Horizont schneiden lassen. Bisschen in die Knie gehen dafür, aber das ist wirklich Meckern auf hohem Niveau. Und dann sind in unregelmäßigen.
Auf manchen Pfählen sitzen Vögel.
In unregelmäßigen Abständen sitzen da Möwen und sitzen halt. Was Möwen halt so tun.
Rumsitzen.
Und dann siehst du unten halt an den Pfählen im Wasser, wie die dann so wellig werden, die Reflexionen, ist nicht viel Bewegung im Wasser und das Ganze ist im Dunst und mich zieht es immer so ein bisschen zu dem Fussel, der da in der Mitte
ist. Schlimm, ja, das ist analog gemacht, ne?
Was ist denn hier? Filmbild
MX, das ist ein Fussel. Original eins, ja. Aber warum hast du, Paul, warum hast du den Fussel nicht weggetackert?
Wahrscheinlich Faulheit.
Ich hätte den weggetackert.
Wahrscheinlich Faulheit. Wenn man ordentlich stempelt, dann kriegt man das auch hin, ohne dass man es hinterher sieht.
Ja.
Das hätte ich getan. Negativ abbürsten, bitte.
Er hat den ja auch gesehen, den Fussel. Und hat das Ding trotzdem nicht weggemacht. Ja. Da wüsste ich jetzt, Paul, warum hast du den Fussel nicht weggemacht?
Du, vielleicht ist Paul sehr, sehr puristisch an der Stelle. Übrigens,
könnte ja durchaus sein. Ja,
in den EXIF-Informaten steht Canon EOS 700D, das ist eine digitale, aber da würde ich jetzt einfach mal behaupten, dass Paul das Bild abfotografiert hat oder das Negativ.
Hat er auch. Ja. Steht ja Pentax MX T-Max 400 auf 800 Rodinal 1,50, 12 Minuten.
Und das ist der Hafen von Dabitz an der Ostsee.
Warum hast du den Fussel nicht weggemacht, Paul?
Und dann gleich noch
das meine ich gar nicht als Vorwurf, sondern
Also ein bisschen, das, sowas würde ich dann gefühlt, unten rechts ist übrigens auch nochmal ein Staubfussel und links unten auch.
Diese Schlamperei.
Hätte ich wahrscheinlich tatsächlich weggemacht, bevor ich es gepostet hätte. Aber weiß ja nicht, wie Paul drauf ist, vielleicht ist mir das egal.
Ich wüsste halt gerne, wie Paul drauf ist, weil der hat das nicht übersehen, sondern der will das so. Und
ich habe wissen, warum. Einen Freund in Toronto, der rennt mit seiner Großformatkamera in irgendwelche kaputten Gebäude und fotografiert da und geht also dann mit seinen Filmen, die entwickelt oder hat sie zumindest immer noch zu Hause entwickelt. Und als wir da mal da zu Besuch waren, da lagen die Negative so im Stapel offen auf seinem Schreibtisch rum.
Ja, also wie bei mir.
Nicht eingetütet, sondern so, mach mal. Und was macht der? Der geht dann her und lässt die scannen. Er lässt scannen und zwar von einem Typen mit einem Trommelscanner. Trommelscanner ist ein Glaszylinder, auf den das Negativ aufgezogen wird, also es rollt sich dann quasi so da drauf.
Außen aufgezogen?
Außen aufgezogen wird, okay. Und zwar feucht aufgezogen wird. Und dann hast du
von nass abspielen.
Genau, das Negativ wird nass abgespielt. Und dann hast du von innen einen Lichtpunkt, der, also die Trommel rotiert dann und von innen hast du einen Lichtpunkt, der, oder von außen, egal, auf jeden Fall von einer Richtung wird dann quasi Licht durchgeschickt und auf der anderen Seite wird dann mit einem Punkt quasi zeilenweise das Ding abgetastet. Mhm. Und damit kriegst du, die werden heute auch nicht mehr hergestellt, da gibt's noch Leute, die noch haben und auch noch alte zum Ausschlachten haben, damit die am Leben gehalten werden. Damit kriegst du extrem hohe Auflösungen hin und eine unglaublich gute Qualität und durch das Nassaufziehen verschwinden auch die meisten Kratzer. Ah, ja. Und den Rest musst du halt dann noch irgendwie stempeln. Aber das macht er dann quasi. Dem sind seine Negative so scheißegal. Schickt die dann zum Scannen und die kommen halt als richtig gute Scans wieder zurück. Allerdings auch teuer.
Ich wollte gerade sagen, da kostet wahrscheinlich ein Vermögen.
Da kostet dann so ein Scan irgendwie ein Fuffi oder so.
Ja. Wer es hat, ne? Wer kann, der kann.
Genau.
So, dann gehen wir jetzt. Dann sind wir jetzt fertig und gehen nach Hause, alle beide.
Machen wir.
Chris Marquardt, vielen Dank.
Danke, Holger.
Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Ist nicht tot.